Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und auch diesmal geht es in unserer Sendereihe Durch die Bibel weiter im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Bis zum 9. Kapitel haben wir uns inzwischen vorgearbeitet. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Jesus offenbart sich seinem früheren Weggefährten Johannes. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts, also etwa 60 Jahre nach der Himmelfahrt von Jesus, sitzt Johannes auf der Insel Patmos fest, und zwar als Gefangener der römischen Weltmacht, der die Christen mittlerweile ein Dorn im Auge sind. Doch Jesus hat seine Nachfolger nicht vergessen. Im Gegenteil, Jesus offenbart Johannes nun in vielen eindrucksvollen Visionen noch einmal, wie sich die Machtverhältnisse in der Welt tatsächlich darstellen. Und seine Botschaft dazu ist eindeutig. Gott, der Allmächtige, herrscht von seinem himmlischen Thron aus über die gesamte Schöpfung, über den sichtbaren Bereich ebenso wie über den für uns Menschen unsichtbaren. Und seinem Sohn Jesus hat der lebendige Gott alle Macht übertragen, die gesamte Weltgeschichte jetzt ihrem Ende entgegenzuführen. Jetzt in der Endzeit, die mit der Himmelfahrt von Jesus begonnen hat. Nicht die Herren in Rom beherrschen die Welt in Wirklichkeit. Auch nicht die Antichriste, die als Büttel des Teufels so viel Unheil über die Welt bringen. Und nicht einmal der Satan selbst sitzt im Regiment, sondern nur der eine, Jesus, der in der Offenbarung einen besonderen Ehrentitel trägt, das Lamm. Denn er hat sich geopfert, sein eigenes Blut hat er vergossen, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Und daher hat der allmächtige Gott ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jesus herrscht, das Lamm regiert. Das beschreibt die wirklichen Machtverhältnisse in dieser letzten Zeit, der Endzeit, in der auch wir heute leben. Und zwar bis zu dem Tag, an dem Jesus sichtbar wiederkommt und seine Herrschaft endgültig durchsetzt. Mit den Visionen von den sieben Siegeln hat Jesus seinem Apostel bereits einen ersten Überblick offenbart, eine erste Skizze von der gesamten Endzeit. Mit der zweiten Visionsreihe, den prophetischen Gesichten von den sieben Fanfarensignalen, vertieft Jesus nun die Einblicke, die er Johannes auf die Gerichte der Endzeit gewährt. So enthüllt die Vision von dem fünften Fanfarensignal, wie Gott die Mächte der Finsternis, die Dämonen, aus dem Ort ihrer Verbannung entlässt, damit sie die Bewohner der Erde quälen. Jedoch nur für eine bestimmte Zeit, die Gott festgesetzt hat, und auch nur diejenigen Menschen, die nicht an Jesus glauben. Jedoch gestattet Gott den bösen Geistern nicht, die Menschheit zu töten, denn das Gericht dieser Vision ist eine Warnung, ein dringender Zuruf an alle, die von Gott nichts wissen wollen. Und damit ist es eine Chance für jeden umzukehren, umzukehren zu Gott und sich seinem Sohn Jesus anzuvertrauen. Doch die Erdbewohner suchen lieber den Tod. Gott suchen sie nicht. In dieser prophetischen Schau stellt Jesus seinem Nachfolger das Heer der Dämonen in der Gestalt von Heuschrecken vor. Denn einem Heuschreckenschwarm gleich bringen die Helfershelfer des Teufels das drohende Unheil über die Menschheit. Doch dabei quälen sie die Menschen eher so, wie Skorpione das tun mit ihrem giftigen Stachel am Schwanzende. Damit kommen wir im Buch der Offenbarung zu Kapitel 9, Vers 7. Dort beginnt Jesus, seinem Apostel, jene bösen Geister noch einmal genauer zu beschreiben. Dazu offenbart er dem gefangenen christlichen Leiter eine ganze Reihe wesentlicher Einzelheiten über diese dämonischen Schergen, die Gott auf die Menschen losgelassen hat. Das alles gehört also ebenfalls zu der Vision vom fünften Fanfarensignal. Zu finden ist diese vertiefende Schilderung im Buch der Offenbarung, Kapitel 9, in den Versen 7 bis 11. Da hören wir: Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz, Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln. Und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Traf diese Beschreibung auf Hörer oder Leser, die im alten Orient aufgewachsen war, dann rief sie wohl unmittelbar eine furchtbare Angst wach. Eine Angst, die die Menschen eines Landstrichs befiel, sobald eine Heuschreckenplage im Anmarsch war. Die unfassbare Masse der eigentlich kleinen Tiere wird regelrecht zum schrecklichen Unheil in Person. Oder besser, zum Unheil in Gestalt jener geflügelten Insekten. Heuschrecken wurden und werden zum Teil bis heute im Orient in den verschiedensten Bildern dargestellt. In Bildern des Grauens. Und diese an sich recht unterschiedlichen Vergleiche sind zuweilen ohne Zögern miteinander verbunden worden. Das Ergebnis ist eine nahezu wilde Mixtur der vielfältigen bildhaften Ausdrücke zu einer recht schrillen Gesamtdarstellung. Zumindest können diese kreuz und quer vermengten Einzelbilder auf nicht-orientalische Hörer so wirken. Chaotisch, wirr und völlig unverständlich. Das ist vielleicht unser erster Eindruck, wenn wir Johannes' Schilderung der Vision in den Versen 7-11 hören. Doch Johannes war im Orient geboren worden, und die Gemeinden, an die er gegen Ende des ersten Jahrhunderts das Buch der Offenbarung schicken soll, lagen allesamt in der römischen Provinz Asien. Dieses Gebiet, das heutige Anatolien, gehört zu Vorderasien. Die ersten Hörer lebten also ebenfalls im Orient. Und für sie ist die Vision von Jesus wohl erheblich weniger verwirrend gewesen als für manche von uns. Doch das soll uns nicht schrecken. Lassen wir uns einfach einmal auf die Vision von Jesus ein. Johannes beschreibt ausführlich, was Jesus ihm zeigt. Der Vers 7 beginnt so: Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden. So nach der Elberfelder Bibel. Die bietet uns hier den Vorteil, die griechische Formulierung von Johannes recht wörtlich nachvollziehen zu können. Und das ist sicher hilfreich, um die Aussagen dieser Verse besser zu verstehen. Die Heuschrecken in Vers 7, die Jesus seinem Nachfolger vorstellt, werden hier verglichen mit einem berittenen Heer aus gepanzerten Schlachtrössern. Ein furchterregendes Bild. Bereits vor Johannes hat Gott anderen Propheten ganz ähnliche Botschaften übermittelt. Eine Heuschreckenplage wird zum Beispiel auch im Buch des Propheten Joel mit Schlachtrossen verglichen, nämlich in Kapitel 2. Und selbst die deutsche Sprache kennt die gedankliche Verknüpfung von den Heuschrecken mit Pferden. So heißt Heuschrecke bei uns eben auch Heupferd, Heupferdchen oder Graspferd und Grashüpfer. Den Vergleich des dämonischen Heuschreckenschwarms mit heranrückenden, kampfbereiten Reitertruppen führt Jesus nun in den folgenden Versen noch weiter aus. Im zweiten Teil von Vers 7 heißt es dazu: Und auf ihren Köpfen war es wie Siegeskränze gleich Gold. Ob Johannes hier den gelblichen Ring an der Brust der Heuschrecken meint, ist nicht klar, zumal sich dieser Ring nicht auf dem Kopf befindet. Doch selbst wenn es einen solchen Ring bei echten Heuschrecken nicht geben sollte, in der Vision hat Jesus dem Johannes die dämonischen Heuschrecken so vor Augen geführt, mit irgendetwas auf dem Kopf, das goldenen Siegeskränzen glich. Die Botschaft ist in jedem Fall klar. Die Heuschrecken werden siegen, werden ihren Auftrag erfolgreich ausführen. Und dass Jesus seinem Freund Johannes hier mit den Heuschrecken keine wirklichen Tiere offenbart, zeigt das Ende von Vers 7 noch einmal unmissverständlich. Denn dort heißt es: Ihre Angesichter waren wie Menschenangesichter. Diese Heuschrecken haben also Gesichter, wie Menschen sie haben. Sie haben keine Menschengesichter, aber Gesichter wie Menschen. Die Heuschrecken der Vision sind daher offensichtlich auch keine Menschen, ihnen aber in gewisser Weise ähnlich. Sie verkörpern also Wesen, die vermutlich, wie die Menschen, mit Verstand und Vernunft begabt sind, worin sie sich von den Tieren und damit auch von Heuschrecken unterscheiden. Weiter offenbart Jesus über die Heuschreckengestalten in Vers 8, sie hatten Haare wie Frauenhaare. In Israel war das Gelübde, am Krieg teilzunehmen, wohl damit verbunden, sich sein Haar frei wachsen zu lassen. Das lange Haar erinnerte nun offensichtlich an Frauenhaar. Die Dämonen, in der Vision von Jesus in Heuschreckengestalt dargestellt, würden demnach mit den langen Frauenhaaren also ihre Kampfbereitschaft signalisieren. Die Frauenhaare könnten aber auch an einen religiösen Kult anknüpfen, und zwar an den verbreitetsten Kult damals in der römischen Provinz Asien. In dieser Provinz lagen sämtliche Gemeinden, denen Johannes das Buch der Offenbarung zukommen ließ. Sie kannten jenen Kult, nämlich die Rituale und Zeremonien für den Götzen Dionysos. Er galt weithin als der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit. Entsprechend ausgelassen, ungezügelt und in jeder Beziehung ungehemmt gestalteten sich die Rituale für ihn. Zeitgenossen sprachen davon, dass die Verehrung des Dionysos ein Toben gewesen ist. Bei einem solchen Ritual schüttelten die Anhänger dieses Götzen völlig ekstatisch ihr lang wallendes Haar. Eine stattliche Haarpracht gilt in vielen Religionen als vorrangiger Sitz der Lebenskraft. Für die Gemeinden in der römischen Provinz Asien wurden solche heidnischen Kulte zu einer dämonischen Versuchung. Wir sprachen darüber bei den Kapiteln 2 und 3. Damit verweisen die Haare wie Frauenhaare wohl auf das Dämonische der Heuschrecken. Jedenfalls galt das für die ersten Hörer des Buches. Weiter hören wir in Vers 8, und ihre Zähne waren die von Löwen. Gott hat den Heuschreckengestalten zwar ausdrücklich geboten, nichts vom Grün auf der Erde zu fressen, sondern nur die Menschen anzugreifen, und zwar mit ihrem giftigen Stachel. Wenn Jesus hier aber dennoch auf ihre Zähne verweist, die wie Zähne von Löwen sind, dann deutet er damit an, ihre Kraft ist groß und zerstörerisch. Das Verderben, das sie bringen, wird fürchterlich sein. Diese dämonische Armee, die in der Vision die Gestalt von Heuschrecken annimmt, erscheint völlig unbezwingbar. Niemand hält sie auf, und geradezu unverwundbar durchbrechen sie jede Gegenwehr. Johannes formuliert das so in Vers 9. Und sie hatten Brustkörbe wie eiserne Brustpanzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Die Millionen von Heuschreckenflügeln surren derart bedrohlich wie eine Übermacht von Streitwagen, die unbeirrt heranjagt. Und noch einmal wechselt Jesus das Bild hin zu den teuflischen Skorpionen. In Vers 10 klingt das so: Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Jesus wiederholt hier nochmals die gleiche Aussage der Verse 3 und 5, und damit hebt er sie deutlich hervor. Der Stich der Skorpione, heimtückisch und bösartig, ist giftig und voller zerstörerischer Kraft. Das betont nun auch Johannes in seiner Schilderung. Die Wesen aus dem Abgrund sind durch und durch dämonisch und satanisch. Die Armee aus dem Abgrund, verkörpert in der Vision wechselweise als Heuschreckenschwarm oder als giftige Skorpione, diese Armee wirkt hier ausgesprochen diszipliniert. Unbeirrbar und unaufhaltsam jagt sie dem Feind entgegen. Und deshalb soll den Gemeinden in der Provinz Asien auch offenbart werden, wer dieses dämonische Heer befehligt. Und allen übrigen Gemeinden Jesu gilt diese Offenbarung natürlich ebenfalls. Vers 11 klärt uns nun darüber auf. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Die Christen können diesem Feind und seiner Macht widerstehen, weil sein Name hier von Jesus vollkommen enthüllt wird, nämlich gleich doppelt. Da offenbart Jesus nun als erstes in Vers 11, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Das heißt so viel wie Ort des Untergangs und kann das Totenreich bezeichnen. Aber es bedeutet ebenso Untergang, Vertilgung, Verderben. Hier wird das Verderben nun von Jesus einer Person zugeordnet, jenem Engel des Abgrunds, der als König das dämonische Heer anführt. Er ist also der Verderber, wie Jesus ihn in Vers 11 nennt. Offensichtlich handelt es sich bei diesem König noch nicht um den Satan selbst, der ja im Buch der Offenbarung erst in Kapitel 20 im Abgrund eingekerkert wird. Zu dem Engel des Abgrunds erklärt Jesus außerdem in Vers 11, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das ist die Übersetzung des Hebräischen Abaddon, die aber auf eine konkrete Person übertragen wird. Damit heißt Apollyon übersetzt der Verderber, der Zerstörer. Dabei klingt das griechische Apollyon dem griechischen Götternamen Apollon auffallend ähnlich. Vor allem den ersten Hörern dürfte diese klangliche Verwandtschaft aufgefallen sein. Denn damals war Apollon die bekannteste Gottheit im römischen Weltreich. Doch nicht nur das. Apollon war auch zur Hauptgottheit der römischen Kaiser geworden. Wenn Jesus also den ähnlichen Klang zwischen Apollyon und Apollon beabsichtigt hat, dann bedeutet das, er will seinen Gemeinden im ersten Jahrhundert ganz deutlich vor Augen führen, dass der aufstrebende Kaiserkult im Satanischen wurzelt. Das wäre eine ganz konkrete Anwendung dieser Vision von der fünften Fanfare. Und zwar von Jesus selbst. Mit dem Kaiserkult käme also die große Bedrängnis über die Menschheit. Und sicherlich ist sie auch danach immer wieder über die Erdbevölkerung gekommen, nämlich in den verschiedensten Religionen, Kulten und Ideologien. Das Dämonische und Satanische ist in der Endzeit in der Welt. Dieses Wissen sollten wir nicht verdrängen. Großes Leid und Unheil bringt dieses dämonische Heer mit seinem König, dem Verderber, über die Menschen. Und das verweist auch schon deutlich auf einen weiteren Zögling des Teufels, der ebenfalls zu dieser satanischen Sippschaft gehört, der Antichrist. Auch er kommt aus dem Abgrund, genau wie seine dämonische Verwandtschaft in der Vision vom fünften Fanfarenstoß. Die Visionen von den Fanfaren der sieben Engel nehmen also unbeirrt Kurs auf die Erscheinung des Antichristen. Und besonders die Anhänge, die Kapitel 12 bis 14, machen das zum Thema. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 12. Da formuliert Johannes, der wegen Jesus in Haft sitzt, »Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch zwei Wehe danach.« Mit diesem Vers endet die Vision vom fünften Fanfarensignal. Und gleichzeitig wird sie über die drei Wehe des Adlers aus Kapitel 8, Vers 13 mit den zwei folgenden Visionen verbunden. Wir kommen jetzt zur Vision vom Fanfarensignal des sechsten Engels. Dazu schildert uns Johannes zunächst einmal die Vorbereitungen für dieses sechste Gericht Gottes. In den Versen 13 bis 16 hören wir Folgendes. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, »Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat.« Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren, für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl. Wie in den vorangegangenen Visionen erklingt auch hier das Signal zur Mobilmachung. Laut donnernd erzittert die Luft, als der sechste Engel in seine Fanfare stößt. Und die Ereignisse dieses sechsten Endzeitgerichts kommen in Gang und sind nicht mehr aufzuhalten. So hören wir es am Anfang von Vers 13. Und weiter heißt es dort, »Und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Aus den vier Ecken, die mit vier erhöhten Hörnern versehen waren, aus diesen Ecken des goldenen Rauchopferaltars hört Johannes eine Stimme.« Es ist durchaus möglich, wenn auch nicht zwingend, dass Johannes den Eindruck hat, der Altar selbst redet. Wie wir das auch später hören werden in der Vision von der dritten Schale des Gerichtes Gottes. In jedem Fall meint jener goldene Altar in Vers 13 den Rauchopferaltar, von dem wir auch schon bei der Einleitung zu den sieben Fanfarenvisionen hörten. Denn der Rauchopferaltar war im Gegensatz zum Brandopferaltar aus Gold, und er stand im Heiligtum des Tempels, unmittelbar am Vorhang zum Allerheiligsten, dem Ort der Gegenwart Gottes. Johannes betont auch noch einmal diese unmittelbare Nähe des goldenen Altars zu Gott. Denn er gibt in Vers 13 an, der vor Gott ist. Auch die vier Ecken bzw. die vier Hörner an diesen Ecken, die Johannes schaut, heben noch einmal den außergewöhnlichen Stellenwert dieses Altars hervor. Denn jene vier erhöhten Ecken galten als seine heiligsten Merkmale. Und sie konnten stellvertretend für den gesamten Rauchopferaltar stehen. Anschaulich und eindrücklich zeigt sich das, als Gott seinem Volk Israel einmal sein Gericht ankündigt. Da spricht er: Da will ich die Altäre in Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abhauen, dass sie zu Boden fallen. Sind die Hörner des Altars abgeschlagen, gilt der ganze Altar als zerstört. Der goldene Rauchopferaltar hier in Vers 13 bezieht sich ganz offensichtlich auf die Erwähnung desselben Altars in der Einleitung zu den Fanfarenvisionen. Dort schaute Johannes, wie die Gebete aller Christen auf diesem Altar vor Gott gebracht wurden. Die Gebete der Jesusleute wurden also durch die Opferung auf dem Rauchopferaltar an Gott vermittelt. Das ist das Bild der Offenbarung für die Aufgabe des Heiligen Geistes, der für die Christen vor Gott eintritt. Unseren schwachen Gebeten hilft er auf. Hören wir also nun in Vers 13 die Stimme aus oder von dem Altar her, dann kann das nur eines bedeuten. Das ist die Antwort auf genau diese Gebete, die hier vor Gott gebracht wurden. Es sind also die Gebete der Nachfolger von Jesus, auf die Gott hier antwortet in dieser Vision. Was jene Stimme sagt, die Johannes hört, davon schreibt er in Vers 14. Die Stimme sagte zu dem sechsten Engel, der die Posaune hält: Binde die vier Engel los, die am großen Strom am Euphrat gefesselt sind. Der große Strom Euphrat, das ist in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel geradezu der grundlegende Leitsatz für die ursprünglichste Grenze des Landes, das Gott schon Abraham für sein Volk versprochen hat. Damit ist der Euphrat aber zugleich auch der Fluss, hinter dem sich die Feinde Gottes und des Gottesvolkes aufhalten. Der Euphrat bildet also auch eine Schranke, die Unheil oder sogar Gottes Gericht zurückhält oder aber loslässt. Denn nicht selten hat Gott sein Volk durch dessen Feinde gerichtet. So zum Beispiel den König von Assyrien, der durch das Bild der starken und vielen Wasser des Stromes, also des Euphrat, in Jesajas Gerichtsrede dargestellt wird. Dieses Bild vom Strom Euphrat als Schranke, die die Gottesfeinde und das Gericht Gottes zurückhält, dieses Bild beschreibt im Grunde dasselbe Geschehen wie der Vergleich vom Abgrund, in dem die Dämonen zurückgehalten werden. Davon hörten wir ja bereits am Anfang der fünften Fanfarenvision. Der Euphrat ist hier also nicht wörtlich als lokale Größe zu verstehen, sondern in seiner Funktion als bildhafter Vergleich. Und das wird wohl auch durch den nächsten Vers deutlich. Da erfahren wir mehr über jene vier Engel, die bislang am großen Strom gebunden sind. In Vers 15 heißt es: Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. In diesen Vers wurde schon so viel hineingelesen, was aber überhaupt nicht dasteht. Zum Beispiel Kerker und Fesseln, Ketten und Haft. Daraus schlossen dann manche, es müssten Engel des Satans sein, von denen hier die Rede ist. Doch wer sich die Mühe macht, das zu lesen, was Johannes wirklich geschrieben hat, der entdeckt Folgendes. Hier werden uns vier Engel genannt, die schon längst bereit sind, die also gerüstet sind, um die Schranke zu heben und Gottes Gericht über die Menschen loszulassen. Noch aber hatten sie keinen Befehl dazu bekommen. Doch nun haben sie freie Hand, Gottes Gericht zu entfesseln. Sie wurden losgebunden, heißt es in Vers 15. Sie erfüllen eine ganz ähnliche Aufgabe wie der Engel mit dem Schlüssel zum Abgrund in der fünften Vision. Und wie die vier Engel in Kapitel 7, die Gottes Gericht noch zurückhalten, bis die Gemeinde versiegelt und damit geschützt ist. Die vier Engel in Vers 15 haben also dieses Gericht lange zurückgehalten. Der Termin, an dem es losbrechen sollte, ist festgelegt, unverrückbar. Das zeigt die vierfache Zeitangabe von Stunde und Tag und Monat und Jahr. Doch auch jetzt hält Gott das ganze Ausmaß seines Gerichtes noch immer zurück. Ein Drittel der Menschheit ist seinem Gericht verfallen, so furchtbar das auch ist. Doch noch immer verschont Gott zwei Drittel. Seine Geduld, sein Erbarmen, sie sind und bleiben groß. Zum Abschluss dieser einleitenden Verse hören wir eine Zahlenangabe von Johannes. Er schreibt in Vers 16, und die Zahl der Truppen zu Pferde war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Auch hier dient die Zahl nicht dazu, mathematisch zu rechnen, sondern die Zahl sagt uns erneut etwas über das Wesen des Reiterheeres, der Truppen zu Pferde, die Johannes schaut. Wörtlich heißt es 2 × Myriaden von Myriaden. Die Myriade, wörtlich 10.000, galt in der griechischen Sprache als die größtmögliche Zahl. Damit stand sie auch für unzählbar große Mengen. Nun wird diese Zahl noch verdoppelt und mit unermesslich großer Zahl vervielfältigt. Die Menge ist demnach schier unübersehbar groß. Dieses dämonische Heer des Gerichts steht damit den Myriaden von Engeln gegenüber, von denen wir bei der Anbetung des Lammes gehört haben. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.